Pflichtweger sind Lichtweger. Das Thema der Predigt fordert sicherlich raus und ihr spürt, stimmt das wirklich? Pflichtweger? Lichtweger? Okay, diese Wortspielerei liegt es vielleicht nahe. Denn wenn man von der Pflicht das P und F weglässt, dann haben wir Licht. Aber Pflicht? Wie klingt das in euren Ohren? Erzählt mal. Nach Muss. Anstrengung, pflichtbewusst leben, ja.
Unbequem.
Nach Arbeit, ja. Keine Lust. Pflicht? Was fällt euch ein? Disziplin, ja. Aha. Man hat keine Wahl. Ja. Für die, die auf Arbeit gehen, vielleicht in erster Linie die Arbeit, sie ist ja Pflicht. Man muss ja hingehen, ansonsten wird es schwer mit dem Lebensunterhalt. Für die, die Familie haben, heißt auch Familie Pflicht. Denn man kann ja nicht tun und lassen, was man will. Da hat man nun gehören und die wollen versorgt sein. Die wollen Essen haben, die wollen Kleidung haben. Die fordern und man selbst wird gefordert. Pflicht. Oder die, die regelmäßig oder öfters zur Gemeinde kommen, kann auch das so eine Art Pflichtgefühl sein. Da muss ich doch hin. Wo kämen wir denn hin, wenn das nicht so wäre? Und so empfinden wir die Pflicht in der heutigen Zeit, im Jetzt, eher als lästig. Als Freude? Als Licht? Warum nicht? Ja, das ist eine Herausforderung. Sie wird aber von den meisten wohl als schwierig empfunden. Und genau da wollen wir hin. Denn Pflicht ist viel näher dem Licht, als wir meinen. Wir müssen aber zuerst unterscheiden. Es gibt verschiedene Pflichten. Pflichten, die uns andere aufdrücken, die sind oft schwer zu tragen. Aber es gibt auch Pflichten, die aus mir selbst kommen. Kennt ihr sowas? Pflichten, die aus einem selbst kommen? Pflichten, die auf einmal eine unbeschreibliche Freude wecken? Eine Aufgabe im Leben zu haben? Eine Pflicht zu haben, sie treu erfüllen zu können? Wo auf einmal die Leidenschaft gespürt wird? Das ist meine Pflicht. Das will ich tun. Kennt ihr das auch? Vielleicht benutzen wir den Wort Pflicht nicht dafür. Das Wort Rituale. Ja, ja, ja. Eine alte indische Schrift hat einmal gesagt, eine sehr alte, ist es nicht genug, dass der Mensch seine eigenen Pflichten trägt. Er sollte nicht so sehr die Pflichten anderer tragen. Und das ist ein schweres Wort. Doch kommen wir nochmal zurück zum Wort Pflicht. Es ist ja ein ganz altes deutsches Wort. Pflicht, im Hochdeutschen Pflied, geschrieben, gesprochen. Und es ist verwandt. Für mich sehr verwunderlich, mit dem Wort pflegen. Es war früher sogar wesensähnlich. Pflicht und pflegen. Und was beide verbindet, ist die Sorge, die Fürsorge für jemand anderes. Pflicht und pflegen heißt, den anderen sehen, Du würdest vielleicht sagen, junger Mann, auf deine kleineren Geschwister aufpassen, Fürsorge haben, auch das ist Pflicht. Manchmal spürst du es vielleicht, ja, das sollte ich jetzt tun, jetzt sind gerade Mutti und Vati nicht da. Und wer passt denn auf? Und die Kleinen machen nur Mist. Da muss ich doch mal ran. Ja, das ist Pflicht. Und das ist Pflege. Ein Gefühl, was aus einem selbst erwächst. Es ist interessant, im Leben spielt ständig der Kampf zwischen den einzelnen Mächten statt. Immer versuchen Menschen, ihre Pflicht den anderen aufzudrücken. Und die größten Kämpfe spielen in der engsten Gemeinschaft statt, nämlich in der Ehe oder in der Lebenspartnerschaft. Da könnten euch Leute Geschichten erzählen, das glaubt ihr gar nicht. Da versucht man nämlich ständig, sich die Pflichten zuzuschieben, so wie dein Mann kam und sagt, Maria, ich habe was für dich. Und du sagst, na hallo. Ja, das war so ein Schema, wie das abläuft. Und dann wehrt man sich dagegen mit Recht. Aber es kann sein, weil man ja doch zusammengehört, dass man sich die Pflichten des anderen zu seiner eigenen Pflicht macht und sagt, okay, es ist okay, ich mache es. Auch wenn ich erstmal meine Pflicht gar nicht darin sehe. Aber nachher hast du gemerkt, oh, es war doch eine Pflicht, deine eigene. Auch wenn man sich erstmal wehrt, und es ist gut, dass man sich wehrt. Denn ein Leben, wenn es nur darin besteht, dass man die Pflichten anderer tut, sich ständig nur von anderen herausfordern lässt und ständig nur befehlen lässt, was zu tun ist, das ist doch kein Leben. Was soll sich denn da entfalten? Das ist das Leben anderer. Das ist gestohlenes Leben. Und doch passiert es so häufig. Und deswegen ist auch dieses Thema so ernst. Wisst ihr, eine Geschichte in der Bibel, die erzählt Jesus, die bringt das auf den Punkt und die möchte ich euch vorlesen. Sie steht in Lukas 10, ab Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte Jesus und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Das ist nicht nur einfach eine Fangfrage. Das ist eine Frage, die sicherlich auch aus seinem tiefsten Inneren kommt. Und genau das ist die Frage, die in der letzten Woche Hunderte von Menschen in die Marienkirche getrieben hat. Sie haben an dem furchtbaren Schicksal der beiden Kinder für sich selbst gemerkt, was ist mein Leben, wenn es schon gerade erst begonnen, schon zu Ende ist? Was ist mein Leben? Da gibt es etwas, das hatte ich vorher nicht im Blick gehabt. Und das sind sämtliche Schwellenäxte und so weiter, die gibt es nicht mehr. Menschen treibt es in die Kirche und ich bin auch sehr froh, dass unsere Katrin es auch als ihre Pflicht gesehen hat, dort gleich unmittelbar nach ihrem Urlaub da zu sein, Zeit zu haben für Seelsorge, mit vorzubereiten und Menschen zu helfen, Fürsorge zu haben. Das ist eine ganz große Sache. Es geht hier um das Leben selber. Was ist mit meinem Leben? Wird es zu Ende sein? Was wird da noch sein? Was wird da noch bleiben? Ist es nicht die Frage, mit der sich jeder Mensch irgendwann mal umherschlägt? Und genau die stellt der Gesetzeslehrer. Und Jesus sprach zu ihm, was steht denn in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Boah, das ist ein Gesetz. Das ist, kurz umrissen, das, was uns so sprachlos macht. Wer von euch kennt seine persönliche Pflicht? Wer kann sie in Worte fassen? Mir fällt es schwer. Doch in diesem Gesetz, in diesem alten Weisheitsgesetz kommt es auf den Punkt. Es gibt nicht nur mich auf diesem kleinen Planeten, wie viele meinen. Es gibt nicht nur den Nächsten. Es gibt das, was wir Gott nennen. Es gibt den Schöpfer, den Ursprung. Und wenn ein Mensch irgendetwas in seinem Leben suchen kann, dann seinen Ursprung. Dann die Ursache seines Lebens. Nichts liegt näher als das. Und wenn ein Mensch irgendetwas erreichen möchte, dann sollte er sich mit diesem Ursprung, mit diesem seinem Ursprung versöhnen. Er sollte ihn lieben. Er sollte ihn annehmen. Mit allem, was aus was der Mensch besteht. Und hier ist ja eine vierfache Aufzählung gewesen. Das ist ganz tiefes Denken. Ganz tiefes Denken. Und Jesus sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. So einfach. Es ist so einfach. Mehr nicht. Keine 100 Gesetze, keine Moralvorstellung, keine Meinung, so muss es aber sein. Und mein Weg ist für mich richtig, also ist er auch für dich richtig. Nein. Tu dies und du wirst leben. Mehr nicht. Weniger auch nicht. Das ist gar nicht so schwer zu begreifen. Aber indem er sich aber selbst rechtfertigte, sprach er zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Jesus erwiderte und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Also ein Mensch ging von Jerusalem, die heilige Stadt, die Stadt, in der der Tempel stand, die Stadt, die jeder Volksgenosse aufsuchte, um Gott zu finden. Die Stadt, um den Ursprung des Lebens, dem Ursprung des Lebens nahe zu sein. Und da kam einer von der Stadt. Das heißt, der war dort. Der war sicherlich froh. Der hat sich gefreut, dort zu sein, Menschen zu begegnen, den Priestern zu begegnen, Gottes Gegenwart zu erahnen. Und er kam voller Glücksgefühle, vermute ich, und fiel unter die Räuber. Das ist bitter. Das ist so bitter. Da suchen Menschen Gott und dann fallen sie unter die Räuber. Dann kommt ein Schicksalsschlag und alles ist dahin. Das Leben ist bedroht. Auf einmal geht es nicht mehr weiter. So ist das Leben. Es gibt keine Garantie dafür, dass es so weitergeht wie bisher, dass Gott alles segnet und es immer besser wird. Nein, gibt es nicht. Das Leben ist von Grund auf ungerecht. Das sollte man wissen. Ja, der arme Mensch. Und die Räuber, die zogen ihn aus und versetzten ihm Schläge und gingen weg und ließen ihn halbtot liegen. Von ungefähr aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ein Priester und ein Levit. Ein Priester war der, der den Dienst tat im Tempel, der den geistlichen Dienst tat. Und ein Levit war der den diakonischen Dienst tat, der so alles um den Tempelkult besorgte. Und die beiden waren eigentlich Vertreter von einer Personengruppe, die Gott ganz nahe standen. Und sie ließen ihn links liegen. Wahrscheinlich war ihr Lebensplan anders. Wahrscheinlich hatten sie gerade nicht diese Pflicht, den Menschen zu helfen. Sie hatten höhere Pläne. Sie waren zu größeren Berufen. Kennen wir das? Kennen wir Situationen, in denen wir ein großes Ziel verfolgen und es einfach nur noch sehen und links und rechts alles ausblenden? Dass manchmal egal wird? Das ist doch eigentlich schön, dass wir ein Ziel verfolgen, ja? Aber halt! Wer setzt die Prioritäten in uns? Was ist denn wichtiger in dem Augenblick? Woran erkennen wir das? Natürlich ist es gut, ein großes Ziel zu verfolgen. Aber woran erkennen wir denn, wenn etwas wichtiger ist als das große Ziel? Die Geschichte geht weiter. Aber ein Samariter, und das war einer, der nicht so zum Volk gehörte, aber dennoch in der Nähe wohnte, der war auf der Reise. Er kam zu dem Verletzten hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Der Mensch hatte Mitleid. Er dachte sich, das könnte ich sein. Und wie dringend bräuchte ich jetzt Hilfe? Also werde ich ihm helfen. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare heraus, das war eine Menge Geld, und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Wer von diesen 3 der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Und der Gesetzeslehrer sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin und handle ebenso. Woran erkenne ich und erkennst du jetzt, was in deinem Leben dran ist zu tun? Was ist denn die eigentliche Pflicht? Und hier möchte ich Pflicht in einem positiven Glanz sehen. Und zwar ist diese Pflicht die, die nachher unser Herz zum Schlagen bringt, die unser Herz froh macht, die den Weg beschreiten lässt, auch wenn es mal schief geht, die nicht aufgeben lässt, die Mut macht. Das ist der innere Lebensplan, der von Geburt an jedem Menschen hineingelegt wurde. Und wie wichtig ist es, diesen Lebensplan zu finden, weil es sonst schief geht. Woran erkennen wir das, was in unser Leben hineingeschrieben wurde? Das Gleichnis sagt das sehr deutlich. Es ist der Nächste. Und der lag da. Es ist der Nächstliegende. Allgemein formuliert, es ist das Nächstliegende. Tue das Nächstliegende. Das hat der Samariter getan. Er hat das Nächstliegende getan. Sicherlich hatte er auch große Träume. Er hatte eine weite Reise unternommen. Sicherlich war diese Reise weiter als die des Priesters und des Leviten. Aber er hat innegehalten. Er hat Stopp gesagt. Er hat es gespürt. Jetzt war es dran. Das ist das Nächstliegende. Der hier liegt. Das ist mein Nächster. Dem gilt meine Fürsorge. Ich muss euch ja mal eine ganz seltsame Geschichte erzählen. Ihr werdet die auch gleich sehen. Es ist nicht so, dass dieses Nächstliegende in unserem Leben einfach aus dem heiteren Himmel gefallen kommt, sondern es ist wirklich so, dass es von Geburt an in unser Leben hineingeschrieben ist. Und ich möchte euch mal ein Bild zeigen, in dem wir versuchen können, dieses zu erkennen. Friedemann, was haltet ihr von den Personen? Dieses Bild wurde vor ziemlich genau 100 Jahren geknipst. Sieht man. Man könnte meinen, dass zu der Zeit die Familienfotos alle so aussahen und dass da nichts weiter zu erkennen ist. Aber glaubt mir, ich habe in letzter Zeit sehr viel Familienfotos durchgesucht aus allen Jahrzehnten des vergangenen und diesen Jahrhunderts. Und die sind alle unterschiedlich. Und alle verraten ganz viel von dem Leben einer Person. Ich mache euch Mut, eure eigenen Fotos euch anzugucken und zu lesen. Ich habe, nachdem ich das gesehen hatte, habe ich mich an meine eigenen Kindheitsfotos erinnert und habe gedacht, oh, da steht ja schon alles geschrieben. Es ist quasi eine Prophetie auf das zukünftige Leben. Doch jetzt zu dem Foto. Wir sehen einen älteren Herrn. Er ist gekennzeichnet von Spuren des Alters. Sein leicht eingefallener Mund zeigt, dass er vielleicht nicht mehr alle Zähne hat, aber dennoch die Würde eines alten Menschen in sich trägt. Vielleicht ist er gar nicht so alt, vielleicht ist er erst 50, 60. Damals sahen die Leute oft älter aus als heute. Heute haben wir mehr Möglichkeiten, uns ein bisschen frischer zu erhalten, auch im höheren Alter. Er hat einen geraden, bewussten, aber auch gütigen Blick. Seine Frau, sie hat so etwas den Blick eines Koboldmaki. Kennt ihr diese Tiere mit den großen Augen? Die dann so gucken und man fühlt sich direkt angesprochen. Diesen weit aufgerissene Augen. Sie scheint woanders hinzuschauen. Sie scheint nicht in dieser Welt ihren Blick festzumachen. Sie scheint tief zu sehen. Und dann das junge Mädchen. Dieser Blick ist eher so lebensverbunden, träumend, aber auch bestimmt. Und nun wollen wir mal sehen, was hat denn dieser Ausdruck für das Leben des Einzelnen zu tun? Und zwar achtet besonders auf die Augen und auf die Hände. Das ist ein wichtiger Ausdruck. Wir schauen uns den Vater an. Das ist ja ein ganz typisches Bild. Das ist Vater, Mutter, Kind. Das ist eine fast heilige Einheit. Der Vater hat seine Hand auf den Stuhl. Er umschließt damit seine Frau, die sitzt. Und er hat in seinem Blickfeld alle beide, seine Frau und seine Tochter. Er beobachtet sie. Er hat sie im Blick. Sie sind seine Pflicht. Die Pflicht des Vaters ist, diese beiden zu beobachten und zu schützen. Er bringt sie durch die Handbewegung zum Ausdruck. Und die Handbewegung sagt, ich liebe meine Frau, auch wenn ich sie nicht immer verstehe. Die Frau sitzt. Es heißt zweierlei. Zum einen ist die Frau, sie positioniert sich vor ihrem Mann und unter ihrem Mann. Aber ihre Würde, die sie beim Sitzen ausstrahlt, zeigt auch gleichzeitig, sie ist die Königin der Familie. Sie weiß sehr wohl, was sie möchte. Und ihr Mann, der hinter ihr steht, ist auch ein schönes Bild, ja? Ihr Mann, der hinter ihr steht. Oh, das würde eine Frau, die wünscht sich doch sowas, dass man das von ihrem Mann sagen kann, dass er hinter ihr steht. Diese Frau, was macht die mit ihren Händen? Das ist nicht zufällig. Sie hält ein Buch in ihren Händen. Und während für den Mann die Pflicht in der Familie liegt, liegt für die Frau die Pflicht in der Gotteswelt. Dieses Buch ist das, was ihr Halt gibt. Dieses Buch ist ihre Sehnsucht. Dieses Buch ist ihr Fundament, ihre Feste. Und indem sie dieses Buch festhält, denke ich, ist es auch so, als wenn sie Jesus festhält. Und das erklärt auch ihren Blick. Ihr Blick, der scheinbar transzendent ist, durchscheinend. Sie schöpft ihre Kraft aus der anderen Welt, aus der Welt Gottes. Und auch wenn es, kann ich mir vorstellen, unter ihrer Führung nicht immer leicht ist für die Familienangehörigen, so weiß sie doch, was sie will und möchte auch Gutes für sich selber und für die Familie. Und nun zur Tochter. Die Tochter steht. Sie sitzt nicht. Die Tochter ist aber vor dem Vater. Auch sie ist im Blick des Vaters, in der Pflicht des Vaters. Und ihr Blick ist vorwärts genannt. Tochter und Mutter sitzen in einem engeren Winkel zueinander. Das heißt, sie kommen miteinander aus. Sie müssen sich nicht immer verstehen, aber sie können sich riechen. Tochter hat aber ihr Leben in der Hand. Schaut, was trägt sie? Blumen. Was bedeuten diese Blumen? Was bedeuten diese Blumen? Herzenswärme, Schönheit. Lebensfreude. Wisst ihr, was mir die Blumen gesagt haben? Diese Blumen, ja, das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht, die brauchen Wasser. Wisst ihr, was mir die Blumen gesagt haben? Die Tochter trägt ihre Pflicht mit den Blumen. Und die Blumen sind ihre zukünftige Familie. Nicht nur ihr Ehemann, den sie sehnlichst erwartet, denn dann hätte sie nur eine Blume. Das haben Männer oft. Männer haben oft eine Blume für ihre Frau. Das heißt, sie sehen nur ihre Frau. Frauen sehen mehr Kinder als ihren Mann. Das müssen Männer verstehen, also ein bisschen Rücksicht nehmen. Das ist normal, das ist Leben. Diese Blumen stehen für die Sehnsucht nach Familie. Entschuldigt, dass ich das so reindeute. Aber schaut euch Fotos an, vergleicht sie. Ihr werdet sehen, die sprechen mehr, als man ahnt. Und diese junge Tochter steht auch kurz vor ihrer Hochzeit und sie wird eines Tages Familie haben und hat auch schon Familie gehabt, hat Kinder gehabt und ist schon wieder gestorben. Habt ihr einen Eindruck, wie in einem Menschen etwas geschrieben sein kann? Und das Interessante ist, ihr Kindings, ihr seid jung. Wisst ihr, das ist ein Zustand, den ihr genießen dürft. Es ist ein Zustand, den Gott schenkt. Und wenn diese Kindheit vergangen ist, sie wohl nie wiederkommen wird. Schätzt diese Kindheitsphase. Es gibt noch ein altes Geheimnis in der Richtung, das solltet ihr wissen. Warte, ich komme gleich zu dir. Es gibt ein altes Geheimnis und das sollten wir auch wissen. Das hängt mit Gott zusammen. Und gleich in den ersten Zeilen der Bibel ist es geschrieben. Der Garten Eden, das Paradies, was wir uns doch so wünschen. Wir hatten es schon in unserem Leben. Jeder Mensch macht eine Phase durch, die diesem Garten Eden gleicht. Es ist die Kindheitsphase. Und mit zunehmender Erkenntnis, mit zunehmender Reife, wird man immer mehr vertrieben aus diesem Paradies. Und ein Engel steht davor und lässt einen nicht mehr rein. Und wisst ihr, was Jesus darauf sagt? Das ist der Spruch, der mich bei dieser kühnen These unterstützt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Merkt ihr etwas? Wie eng das verknüpft ist? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, und das heißt nicht, dass wir kindisch werden sollen und albern und alle möglichen Fehler machen und sonst da was, sondern wenn wir nicht das Wesen der Kinder ergreifen und uns wieder zurückverwandeln in dieses kindliche Gemüt, das Nächstliegende zu sehen und seine eigene Aufgabe und Pflicht zu spüren und sie zu tun, dann werden wir nicht das Himmelreich erreichen. Klaus-Dieter, ich hoffe, das beruhigt ein Stück. Es macht uns Mut, uns Älterwerdenden, die sonst immer so reif wirken müssen und so gesetzt und allen Normen genügend und so weiter, auch einmal uns fallen zu lassen. In Gottes Arme. Das ist das, was mich so bewegt, wenn wir von Gott, dem Vater, reden. Das ist Kind werden. Geradlinig. Ohne all diese Masken, die man so gelernt hat, im Alltag aufzubauen. Ja, das ist mit Kindern sich freuen. Mit Kindern auch leiden. Das, was die Menschen in Weißenfels gemacht haben, das ist der richtige Weg. Dieses Mitleiden zum Ausdruck bringen und sich treffen und trauern gemeinsam. Das ist der Weg zurück ins Paradies. Was ist nun deine Pflicht? Ist sie ein Stückchen deutlicher geworden? Ist sie ein Stück verlockender geworden? Diese Pflicht zu finden und zu tun, hat sie ein Stück ihren Schrecken verloren? Du hast vorhin gesagt, ich habe nicht mehr so viel Pflichten. Aber jeder Mensch, der lebt, und so alt er auch sein mag, darf seine für diese Zeit des Lebens ihm zustehende Pflicht spüren. Und es ist ein Wohltun, wenn man dann diesen Schritt findet, das zu tun, was gerade dran ist, was gerade das Leben einem sagen will. Und ganz oft ist es der Schritt zum Nächsten. So möchte ich euch Mut machen, in euch zu horchen, einmal eure Kindheitsfotos wieder rauszukramen und sie anzuschauen. Was sprechen sie zu euch? Aber auch zu sehen, wo brennt mein Herz? Wo fängt es an zu schlagen? Wo fängt es an, sich zu freuen? Was ist meine Aufgabe, die Gott für mein kleines, kurzes Leben hat? Und diese Pflicht zu sehen, ist, wie als wenn ich die göttliche Wirklichkeit erblicken darf. Da ist eine Wirklichkeit hinter einem Vorhang, die Menschen so schwer ergreifen können. Und doch ist sie die Bestimmung meines Lebens. Und ihr dürft in dieser Bestimmung leben. Und Jesus Christus macht uns so Mut dazu. Und er macht uns nicht nur Mut und text es uns zu mit den tollsten Predigten, sondern er lebt es vor. Er ist den Weg gegangen. Er hatte seine eigene Pflicht. Und seine Pflicht führte ihn ans Kreuz. Wie deine Pflicht heißt, das weiß ich nicht. Das ist deine Aufgabe, es rauszufinden. Aber eins darf ich sagen, dass wer dieses tut, der wird eine große Freude und einen großen Frieden im Herzen spüren. Und wir alle gemeinsam hier wollen uns einander tragen. Wir wollen einander nicht die Pflichten uns vorschreiben, sondern wir wollen sehen, wie der Einzelne sich entfaltet und wollen den Weg dieser Lebensentfaltung gemeinsam gehen. Dazu sind wir hier und das ist meine große Freude, dass ich auch das mit euch so tun darf. Und so sagt Jesus, dieses kurze Zitat sei noch zum Schluss gestattet, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Er hat das gespürt, er hat geleuchtet. Und dann sagt er, er will nicht alleine dastehen, er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir dürfen auch leuchten. Habt ihr Lust dazu bekommen? Komm, wir wollen diesen Weg finden. Wir wollen, dass unser kurzes, kleines Leben seinen Sinn hat, dass Gott ihn am Anfang des Lebens in die Wiege gelegt hat. Lasst uns aufbrechen und Gott finden. Amen.